Hallo und herzlich willkommen hier zur FreeFM-Plattform. Mit euch im Studio ist der Tobias und bei uns zu Gast ist heute Axel Wilhelm. Er ist Politiker, Satiriker und Bürgerrechtler, kommt aus Neu-Ulm. Er hat den Kreisverband von Die Partei in Neu-Ulm gegründet. Die Partei, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, heißt es insgesamt. Er wollte bei der Oberbürgermeisterwahl in Neu-Ulm antreten, wurde aber nicht zur Wahl zugelassen und hat später auch aus anderem Grund gegen die Wahl, hat sie erst angefochten, später dann dagegen geklagt. Darüber werden wir später dann reden. Aber erstmal ganz grundsätzlich, wie kam es denn eigentlich zu der Idee, diesen Kreisverband von Die Partei in Neu-Ulm zu gründen? Also wann war das und wie kam es dazu?
Der Gedanke war, dass die Partei sich krakenförmig übers Land ausbreiten möchte und es ist wichtig, dass man auch in so kleinen Provinznestern wie Neu-Ulm vertreten ist. Und deshalb dachte man, das passt und der Sprung dann nach Ulm rüber ist dann nicht so groß, weil das Ziel der Partei in Neu-Ulm ist die Wiedervereinigung mit Ulm und da haben wir jetzt auch einen Kreisverband gegründet und ich denke, auf dem Weg sind wir ganz gut vorangeschritten und werden dann den Zusammenschluss demnächst vollziehen.
Wie kamst du überhaupt auf die Partei? Wie bist du da so drauf gekommen, dass du dich bei dieser Partei engagieren willst?
Das Durchschnittsalter ist wesentlich jünger als bei den völlig überalterten Parteien und die Karrierechancen sind einfach besser. Es werden bessere Versprechungen gemacht für Nachwuchskräfte. Man muss nicht ganz so lange einen Großvorgesetzten hier in den Hintern kriechen. Das ist bei unserem Führer Martin Sonneborn nicht notwendig. Da kommt man ganz schnell hoch und das war eigentlich der Hauptgrund. Persönliche Vorteilsnahme.
Welche Ziele hat denn die Partei oder welche Ziele habt ihr mit eurer Politik?
Das ist gut für die Frage, auf die habe ich gewartet. Jedoch geht es mir eigentlich gar nicht darum, sondern eher die Frage, warum man Ziele braucht. Ich meine, in dem Moment, wo ich ein Ziel ins Auge fasse, dann bin ich ja schon wieder verpflichtet, diesem Ziel hinterher zu rennen. Und das engt doch sehr ein in der politischen Gestaltungsfreiheit, weil politische Überzeugungen doch, ja, wenn Sportereignisse sind, ändern sie sich und man muss da flexibel sein. Deshalb, die Ziele sind dann gar nicht so wichtig.
Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man was macht, aber was dann am Ende so das Ziel ist, das spielt nicht so die übergeordnete Rolle.
Nee, weil ich bin der festen Überzeugung, dass ganz egal ist, was wir machen, auf jeden Fall was Besseres dabei rauskommt als bei den bisher bestehenden Parteien. Ja, deshalb ja, ist zweitrangig diese Frage.
Ihr seht euch aber nicht als eine reine Spaßpartei, sondern es ist eine Satirepartei, was ihr macht.
Das ist richtig. Die Spaßpartei, wie gesagt, ist die FDP und die anderen Clowns. Nein, mit Spaß hat es nichts zu tun, weil lustig hat ja mit Spaß nichts zu tun und ja, Satirepartei ist ganz gut.
Und die Leute, die euch dann wählen, sind das Protestwähler, die einfach mit den etablierten Parteien nichts mehr anfangen können, die einfach sagen, wir wollen was Neues oder wir haben keine Lust mehr auf Politik, wir wollen irgendwie was ganz anderes wählen oder was glaubst du, was denken die Leute, die euch wählen?
Das ist mir relativ egal, was die denken. Hauptsache, sie wählen uns, weil wir sind jetzt auch ins Europaparlament eingezogen. Martin Sonneborn ist jetzt im Europäischen Parlament. Endlich mal eine Bereicherung für diese Einrichtung. Und je mehr uns wählen, umso mehr Geld bekommen wir. Und wir haben ja ein sehr hochgebildetes politisches Bevölkerung hier, die ja der festen Überzeugung ist, dass man pro Wahlplakat 5 Euro bekommt, wie in so einem Fernsehbericht schon von einem Bürger von sich gegeben. Und wenn man das zugrunde legt, geht es einfach nur um das Stimmvieh, je mehr, umso besser.
Okay, und der Martin Sonneborn ist ja der Chef der Partei. Bist du mit dem bekannt? Also kennt ihr euch gut?
Oder? Wir kennen uns, ja. Das ist doch ja.
Wie ist er so? Netter Kerl, oder?
Er ist groß, er hat einen Anzug, der sehr ähnlich ist zu meinem und man erkennt ihn anhand von seinem Anzug. Ja, er sticht da aus der Parteimenge heraus.
Wie viele Leute sind denn insgesamt bei der Partei beteiligt, deutschlandweit?
Jetzt, wie viele Mitglieder sind?
Ja.
Ach, das schwankt, je nachdem. Ich meine, in langen Monaten, wir haben ja Tage oder Monate mit 31 Tagen, haben wir mehr Mitglieder, logischerweise. Wobei, wenn man es runterrechnet auf den Februar, haben wir prozentual die wenigsten Mitglieder. Aber ich denke, also ein Ziel, was ich habe, ist, dass man im Februar einfach einen Tag zuschlägt, um somit da diesen Einbruch bei den Mitgliederzahlen auszugleichen.
Aha, das heißt, der Frage jetzt geschickt ausgewichen und konkret keine Zahlen genannt, oder?
Achso, wie war die Frage?
Wie viele Mitglieder sind es denn in Deutschland?
In Deutschland, also wie gesagt, ich glaube, ich habe einen August vergessen zu erwähnen, da waren es 31, aber es kann auch 15 sein. Je nachdem, also je nachdem, es kommt immer darauf an, wie man zählt, weil Statistiken sind ja immer so eine Sache, welches Ergebnis man will. Und jetzt weiß ich gerade nicht, welches Ergebnis von der Parteiführung gewünscht ist und deshalb lasse ich die Frage einfach mal offen stehen.
Okay. Dieser kleine Erfolg bei der Europawahl, dass man eben mit ins Parlament eingezogen ist, zeigt das vielleicht auch, dass viele Leute einfach unzufrieden sind mit der aktuellen Situation in der Politik?
Ja, ich gehe davon aus, dass sie mit den bisherigen nicht so zufrieden sind. Wobei, was eigentlich noch witziger ist als unser Wahlergebnis, ist die Wahlbeteiligung. Ich erinnere da an diesen tollen Negativrekord, den Neu-Ulm geschafft hat bei der letzten Oberbürgermeisterwahl in der Stichwahl. Dann sind gerade mal 34% hingegangen. Und wenn man das runterrechnet und dann sich überlegt, mit welcher Legitimation diese bestehenden Politikerkaste hier meint, vom Volk vertreten zu werden, ist dann schon interessant.
Ja. Und was glaubst du, woran liegt es, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist? Warum haben die Leute kein Interesse mehr, zur Wahl zu gehen?
Wenn man das Gefühl hat, wie jetzt hier bei der letzten Wahl, da kriegen wir jetzt auch schön den Bogen, wenn man das Gefühl hat, es ist ganz egal, ob ich wähle oder nicht. Im Endeffekt sitzen immer wieder die gleichen dran. Und wenn es knapp werden sollte, dann ja, gibt es schon Mittel und Wege, dass es dann doch so das Ergebnis stimmt. Und ja, es ist einfach Frustration. Und der mangelnde Glaube, das ist meine Überzeugung, der mangelnde Glaube in Gerechtigkeit und dass dieser Rechtsstaat sehr gerne auf andere Staaten zeigt, auf sogenannte Unrechtsstaaten. Aber ich der Überzeugung bin, dass wir da auf dem besten Wege sind, Russland demnächst einzuholen.
Ja, da haben wir gerade schon das Thema angesprochen, die OB-Wahl und auch das Thema Recht in Deutschland. Darauf werden wir dann gleich eingehen, aber jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik. Ihr hört immer noch die Plattform bei Radio Free FM mit unserem Gast heute Axel Wilhelm, Politiker, Satiriker und Bürgerrechtler von der Partei. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass man nicht alles hundertprozentig ernst nehmen darf, zumindest das, was er bisher gesagt hat. Da war auch viel Satire mit im Spiel. Aber wir wollen uns trotzdem mal einem ernsthaften Thema zuwenden, und zwar die OB-Wahl in Neu-Ulm. Axel Wilhelm hat sich ja selber als Kandidat aufstellen lassen, oder er wollte es zumindest, aber es kam dann wohl doch nicht dazu. Woher kam denn überhaupt die Idee, dass du dich bei der OB-Wahl aufstellen lassen wolltest?
Ich war ja dadurch, dass ich alleinerziehender Vater von drei Kindern bin und nicht so in der Lage bin, einen Vollzeitjob zu machen, und das Jobcenter Neu-Ulm mir dann zu verstehen gab, dass das relativ uninteressant sei. Sie wissen zwar, dass ich nicht arbeiten kann, und sie hätten auch keinen Job für mich, aber wenn ich keinen finde, müssen sie mich kürzen. Das fand ich dann ein bisschen widersinnig, wenn sie wissen, dass es gar nicht geht, aber mir dann trotzdem die Strafe androhen. Und ich hätte kein Recht, Arbeit abzulehnen, egal wie schmutzig sie ist. Und als ich das gehört habe, schmutzige Arbeit, dachte ich, ja klar, OB, da passt das alles miteinander verbunden. Und so war eigentlich der Gedanke, ein schmutziger Job, dachte ich, klasse, dann ist Jobcenter zufrieden. Und ich meine, OB ist ja auch nichts anderes als ein Hartz-IV-Empfänger, bloß mit einem höheren Auszahlungsbeleg lebt er schließlich auf Kosten der Steuerzahler. Insofern wäre da auch dem Metier Hartz-IV treu geblieben, so ein Edelharzer sozusagen.
Und ist also auch kein Vollzeitjob, weil das ja nicht mit der Familie vereinbar ist,
oder? Nee, und das Geile ist, Neu-Ulm ist ja bekanntlich einer der größten Provinzstädte, die wir hier haben in der Region. Deshalb hat der OB auch einen eigenen Chauffeur, und insofern hätte ich halt sehr viel Zeit gespart, wenn ich mich hin und her fahren lasse und vom Chauffeur nicht selber fahren muss. Ja.
Und wie hast du da von vornherein deine Chancen eingeschätzt? Hast du dir da wirklich Hoffnungen gemacht auf den OB-Posten?
Oder? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich im ersten Wahlgang die Wahl gewonnen hätte, wenn ich zugelassen worden wäre. Allerdings steht da auch dazwischen das bayerische Wahlrecht. Da muss man im Vorfeld so viele Unterstützerstimmen sammeln, um überhaupt zugelassen zu werden. Und das Tolle daran ist, man kann die nicht auf der Straße sammeln, weil das wäre kein Problem. Für die Europawahl haben wir auf der Straße gesammelt, da habe ich in einer halben Stunde 50 Stück beieinander gehabt, aber in Neu-Ulm war das so. Es gab nur eine Stelle, und zwar das Bürgeramt, das Bürgerbüro, wo man hingehen musste zu den Öffnungszeiten, und dann hat die Prozedur so 10 Minuten gedauert und die Leute haben dann doch nicht so viel Zeit für Demokratie und sind teilweise wieder gegangen. Ja, die Hürden sind sehr hoch. Es sind 0,86% der Gesamtbevölkerung, wo man im Vorfeld schon bringen muss. Also das heißt, okay, ich muss mehr Unterschriften bringen, um zugelassen zu werden. Also mehr Unterschriften, mehr Stimmanteile, als die FDP heute Wahlergebnisse hat. Und insofern ja, beginnt da schon die Ausgrenzung oder die Einschränkung der Demokratie in meinen Augen. Und das war der Gedanke, auch darauf hinzuweisen. Und das Ziel ist auch die bayerische gesamte bayerische Wahlverordnung zu kippen. Und die Partei ist ja bekannt dafür, dass sie Wahlverordnung aus Bundeswahlgesetz geändert hat. Das ist, glaube ich, unser Schwerpunkt, wo wir hintendieren werden auf die Frage, was wir eigentlich vorhaben.
Ja, wie bei der Europawahl mit der 3% oder 5% Klausel oder was es alles gab.
Ja, das war ja auch witzig. Also gehen wir mal auf die Bundeswahl, da hat man ja die Zulassung, es ging um die Zulassung und da entscheiden Mitglieder der bisher im Bundestag vertretenen Fraktionen, entscheiden da Mitglieder, ob sie Konkurrenz zulassen. Ich meine, da kann man sich ausdenken, dass sie ja nicht so begeistert sind und das wurde dann als undemokratisch auf der OSZE so gesehen und ja, und das wurde geändert. Und die Europawahl, das war auch nicht, weil andere Länder hatten diese Begrenzung nicht. Insofern Gleichheitssatz, kann es jetzt sein, dass die deutschen Bürger da andere Hürden zu nehmen haben. Und dann wurde aus 5% willkürlich 3% gemacht und diese 3% wurden, wie gesagt, einkassiert und deshalb haben wir es jetzt geschafft mit unserem Stimmenanteil.
Nochmal zurück auf die OB-Wahl, diese bestimmten Stimmenanteil, den man schon vorher oder diese Unterschriften, die man vorher braucht, braucht es jeder, der zugelassen werden will, also auch die großen bekannten Politiker, die sich zur Wahl stellen, zum Beispiel der amtierende OB, braucht er das auch?
Nein, weil er schon im Amt ist und die im Stadtrat Vertretenen brauchen es auch nicht, also die zu diesem Zeitpunkt oder bis zu 3 Monaten davor, genau weiß ich es jetzt nicht, wie der Gesetzestext ist, aber die schon drin sitzen, die dürfen automatisch wieder antreten.
Weil sie eh schon gewählt sind quasi.
Genau, aber es macht eigentlich keinen Sinn, diese Begründung. Und was halt willkürlich ist, zum Beispiel in Neu-Ulm braucht man 340 Unterschriften. Der Herr Mager hat dann leider vergessen, das ist der für die Wahlen mit beauftragt war, in Neu-Ulm hat leider vergessen, mir mitzuteilen, dass auf dem Unterstützungsbogen, bei meinem Wahlvorschlag braucht man also auch 10 Unterschriften, dass man überhaupt den Wahlvorschlag einreichen kann. Ich habe dann 12 draufgeschrieben, waren 12, waren da Platz, dachte, komm, machen wir mehr, schadet nicht. Dann wurden mir mitgeteilt, dass die, auf dem Zettel stehen, nicht als Unterstützer für die 340 Stimmen gelten. Das bedeutet, eigentlich wären es 352 Stimmen, die notwendig gewesen wären, dass überhaupt antreten darf. Ja, war sicherlich keine Absicht vom Herrn Mager, würde ich niemals unterstellen, dass man da schon anfängt, wegen einer Stimme rumzumachen. Interessanterweise war, dass unsere Schriftführerin damals angeschrieben wurde von der Stadt. Da haben sie es dann sehr genau genommen, im Gegensatz zu dem Wahlzettel, um dem es ja nachher gehen wird in dieser Sendung. Da wurde uns unterstellt, wir hätten nicht rechtzeitig geladen. Und ob das rechtens war, dass ich überhaupt aufgestellt wurde, um von der Partei, dass ich antreten kann. Wir haben es dann klären können, dass es rechtens war, weil es gibt eine Partei, die immer im Recht ist und das ist die Partei. Und die Partei hat immer Recht und insofern hat es der Herr Mager dann auch eingesehen.
Trotz alledem hat es dann aber nicht gereicht, um bei der Wahl zugelassen zu werden, leider.
Ja, was aber nicht schlecht ist, weil nächstes Jahr ist, glaube ich, in Ulm, ist, glaube ich, auch wieder so ein Job frei. Und in Ulm verdienen wir noch einiges mehr, weil die größer die Stadt, umso mehr ja. Kohle. Und dadurch, dass ich 3 Kinder habe, es gibt ja auch, wenn du in dieser Position bist, meines Wissens, so war es zumindest in anderen Städten, einen richtig fetten Zuschlag statt, also zum Kindergeld noch dazu, wenn man so einen OB-Job hat. Und ich werde vielleicht noch weiterhin Kinder produzieren, sollte ich mal in diesen Job kommen. Es lohnt sich einfach dann.
Das heißt, man kann damit rechnen, dass bei der Wahl in Ulm dann auch wieder die Partei vertreten sein wird?
Davon ist auszugehen. Wie gesagt, jedoch, wen wir aufstellen oder ob wir mehrere Personen aufstellen, weil wie gesagt, egal wer von der Partei kommt, wird von der Partei unterstützt. Also ist auch durchaus denkbar, dass wir mit 5 Kandidaten antreten, die wir alle aus vollstem Herzen unterstützen werden.
Okay, es gab ja jetzt bei dieser OB-Wahl noch einen anderen Punkt, den wir klären müssen. Da ging es um diese Anfechtung, später dann Klage. Aber vorher machen wir noch mal eine kleine Unterbrechung mit Musik von Frank Zappa. Straighten up in that chair and pay attention. So, weiter geht's hier mit der Plattform bei Radio Free FM und unserem Studiogast heute, Axel Wilhelm, Politiker, Satiriker und Bürgerrechtler aus Neu-Ulm von Die Partei. Und wir haben gerade über die OB-Wahl geredet in Neu-Ulm in diesem Jahr, bei der er nicht zugelassen wurde aufgrund zu weniger Unterschriften. Aber es gab dann noch ein anderes Thema, über das dann im Anschluss viel gesprochen wurde. Es gab nämlich erst eine Anfechtung, später dann eine Klage. Warum hast du denn überhaupt die Wahl angefochten? Wo war das Problem deiner Meinung nach?
Ich habe die Wahl angefochten, da der Wahlzettel nicht korrekt war. Es waren mehrere Verstöße auf dem Wahlzettel und ich persönlich denke, dass das Wahlrecht mir das höchste Gut ist, die freie und geheime und gleiche Wahl vor allem. Aus den Erfahrungen, die dieses Land hinter sich hat, denke ich, sollten wir den Anfängen wehren und nicht nur an irgendwelchen Gedenktagen für irgendwelche Widerstandskämpfe oder Pseudo-Widerstandskämpfe oder Kriegsende oder Tag des Fußpilzes zusammenstehen, sondern tatsächlich im Jetzt leben. Und wenn sich jemand am Wahlrecht vergreift oder wenn es nur den Anschein hat, dass manipuliert wurde, um irgendwelche Dinge damit zu bewirken, muss von Gesetzesseite her sofort eingegriffen werden. Und deshalb bin ich auch ein wenig enttäuscht, wenn man enttäuscht sein kann über die deutsche Presse, dass das immer unter diesem oder so unterschwellig rüberkam, naja, der hat, durfte nicht antreten und jetzt tritt er nach, statt anzutreten. Darum geht es gar nicht. Ich habe nämlich die Stichwahl angefochten, beziehungsweise dann auch Klage erhoben. Da war ich inne zugelassen, weil er nicht in der Stichwahl war. Es geht mir darum, Wahlzettel haben korrekt zu sein und die Wahlgesetze dazu sind, so sollte man denken, recht klar formuliert und eindeutig. Und ja, das Gerichtsurteil hat mir jetzt einen besseren belehrt. Auch da kann man das so auslegen, damit es eben dann doch nicht wiederholt werden muss. Wobei der erste Fehler in meinen Augen darin besteht, dass wenn ein Fehler auf dem Rathaus passiert, was von einem CSU-Oberbürgermeister geführt wird, dann ein Landratsamt, was ebenfalls von einem Landrat, der bei der CSU ist, geführt wird, wenn die zu kontrollierende Behörde von der Kontrollbehörde in mehr oder weniger politisch gleicher Hand ist, ist das eh schon immer ein bisschen ungut. Da können Gedanken aufkommen. Das heißt nicht, dass da was vorkommen kann, aber es ist einfach ungut. Da hätten wir schon mal selber drüber nachdenken, ob das die richtige Kontrollweg ist, um es gar nicht zur Klage kommen zu lassen. Weil wenn das Landratsamt es so ausgelegt hätte, wie man es auslegen sollte, nämlich dass es nicht korrekt war und die Wahl wiederholt werden sollte, hätten wir sich auch die Klage sparen können. Ich habe dann blauäugig, wie ich nun mal bin, selbst heute immer noch blauäugig bin, gedacht, naja gut, dann verlassen wir uns auf die Justiz. Weil wenn man an die Justiz im Dritten Reich denkt, die hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, da dachte ich, dass die nachfolgenden Richter in diesem Beruf, also die Berufsnachfolger, dass die sagen, naja, machen wir mal was für den Ruf der Juristen und der Richter und achten, dass das nie wieder vorkommt und sind dann mal ganz, ganz streng. Also so streng, wie man beim Hartz-IV-Empfänger ist, wenn er gekürzt wird. Also da ist man ganz, ganz streng und ich denke, wenn es ums Wahlrecht geht, sollten wir da genauso streng sein. Ja, deshalb habe ich die Klage eingereicht. Der Fehler bestand darin, dass Vor- und Nachname beim Herrn Gerold Nürnberg vertauscht waren. Da stand zuerst Gerold statt Nürnberg, während bei seinem Gegenkandidaten Dr. Kröger Detlef Jurist gestanden ist. Des Weiteren war die Berufsbezeichnung vom Herrn Kröger falsch, weil Jurist keine Berufsbezeichnung ist. Auch das verstößt gegen die Vorschrift, wobei der Richter am 30. September in Augsburg, der sich auf die bayerische Wahlverordnung berufen hat, gemeint hat, der die geschrieben hat, das sei so eine Art Papst. Und dieser Papst lässt diesen Juristen nicht gelten, deshalb wurde dann flugs ein Gerichtsurteil aus Lüneburg oder Lübeck, ich habe es gerade immer im Kopf, herangezogen, die damals den Juristen gelten ließen. Und da hat man dann schon den Eindruck, und das ist ja auch das Thema dieser Sendung, ist unser Recht noch rechtens. Und ich kam mir vor, wie an so einem chemischen Baukasten, den man zu Weihnachten bekommt. Es wird überall die Zutat herausgepickt, da ein bisschen Gerichtsurteil, da eine kleine Wahlverordnung. Und es wird dann so hin und her geknetet, bis dann ein Ergebnis steht, dass man sagt, so und jetzt haben wir das. Weiter, was schockierend war, ist, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass das Recht des Bürgers, über die Politik zu wachen und die Möglichkeit zu haben, auch ein sehr hohes Gut, sich einzuschalten, wenn er Fehler bemerkt, dass die Hürde des Einspruchs nicht so hoch liegen darf. Es muss substanziell begründet sein, das wurde vom Richter attestiert. Das heißt, alles, was ich vorgebracht habe, war richtig, nämlich sprich, der Wahlzettel war nicht korrekt. Aber die Schlüsse, die er daraus gezogen hat, waren eben nicht die, die Wahl wiederholen zu lassen, auch wenn es lediglich 100 Stimmen waren. Sie waren der festen Überzeugung, dass niemand irritiert war. Sie waren der festen Überzeugung, dass kein Vorteil entsteht, weil ein ganz wichtiger Punkt, warum Vor- und Nachname nicht vertauscht werden dürfen, ist, um die persönliche Nähe zu schaffen, weil es ja dann doch ein gewaltiger Unterschied ist, ob man sagt, naja, der Gerold Nürnberg, ja, kann ich über den Haltewasser, die will nicht gehen, ja, oder Gerold, eine Bundesgarnischung. Ja. Das hat Persönlichkeit, dagegen steht dann ein Kröger, Dr. Kröger Detlef, Jurist, ja, das schafft Abstand, allein deshalb ist, ich meine, so funktioniert Werbung, ja, aber das wurde auch völlig vom Tisch geweht, zumal es auch nicht zugelassen wurde, weil sie anscheinend, obwohl wir darauf hingewiesen haben, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutig sagt, dass man nicht die Hürde für einen Nichtjuristen, was ich nun mal bin, zu hochlegen darf, hat man das präkluiert, heißt das schöne Wort. Bedeutet, ich habe das nachgeschoben, dieses Argument. Die Begründung, warum Vor- und Nachname nicht vertauscht werden darf, das wurde aber ausgeschlossen, weil es nach der Einspruchsfrist zustande kam. Und ich meine, so kann man es natürlich ausschaffen, Dinge nicht zuzulassen, die zum Urteil führen könnten. Ja, und es geht ja noch weiter. Ich habe eine Woche vor diesen Verhandlungen habe ich auch noch einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Memmingen gestellt. Da habe ich nicht einmal was davon gehört. Ich rief dann mal an und sage, hallo, habt ihr das Schreiben? Ich habe es per Einschreiben und per Fax vorab geschickt. Ja, das kam dann auch umgehend zurück und es wurde auch zurückgewiesen. Mit dem wunderbaren Satz, nicht jeder Fehler ist strafrechtlich von Relevanz. Und da stelle ich mir die Frage, wer entscheidet, welcher Fehler strafrechtlich relevant ist oder wird daran entschieden, wer den Fehler begangen hat, ob er dann strafrechtlich relevant ist. Und ja, das sind Dinge, da hat man ein ungutes Gefühl. Und ich hoffe, dass die Generalstaatsanwaltschaft in München, bei der ich jetzt Beschwerde einlege gegen dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft Memmingen und dass in der Berufung in München Oberverwaltungsgericht, dass die ja, sich der Verantwortung bewusst sind, die sie unserer Demokratie gegenüber haben. Und wir dürfen gespannt sein. Aber man muss sich nicht wundern, wenn solche Urteile kommen, dass in der Bevölkerung immer mehr das Gefühl entsteht, es gibt zweierlei Formen von Rechts. Und wenn wir hier unseren Fußball-Hoeneß anschauen, ich meine, da schüttelt heute noch jeder den Kopf drüber, außer natürlich die Hardcore-Bayern-Fans, die hätten gesagt, er hätte gar nicht ins Gefängnis müssen, weil er ganz viel von FC Bayern getan hat. Es interessiert mich den feuchten Dreck, was der von FC Bayern getan hat. Er ist mit der größte Steuerhinterzieher aller Zeiten, den wir hier hatten, und hat ein Urteil bekommen, was lächerlich ist. Und wenn die Informationen richtig sind, die man so liest, ist er ja schon wieder Freigänger und hat sehr, ja, doch Vergünstigungen, die andere Strafgefangene nicht haben. Und das ist ungut für eine Demokratie, weil nämlich auch das Rechtsverständnis der Bevölkerung abnimmt. Weil wenn Unrecht vorgelebt wird, dann ist es, dass man es nachlebt. Das ist wie mit Kindern. Wenn man denen keine guten Manieren beibringt, dann kriegen die halt auch keine guten Manieren. Und deshalb bin ich sehr enttäuscht von dem Urteil aus Augsburg. Gut, Augsburg, wer denkt an Augsburg in der Nacht, denkt an die Laboraffäre in der Nacht. Apropos Laboraffäre und Fall Mollert, muss ich dazu sagen, es ist ja nicht zum ersten Mal und es kommt ja erschwerend hinzu, dass in Neu-Ulm die Staatsanwaltschaft und Klage erhoben wurde, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft, bin ich gerade nicht sicher, möchte ich hier nicht behaupten, ich korrigiere mich, wenn es sein müsste. Aber es wurde damals aus Gericht angerufen, war in der Wahl 1995 mit der Beate Merk. Ja, da hat man viermal ausgezählt, bis sie dann doch OB sein durfte und da hat der Fokus damals getitelt, die Sache stinkt. Ja. Wenn er heute wieder einen Bericht schreiben würde, die Sache stinkt. Ich denke, wenn man das so sieht, wie das jetzige Fall läuft, kann man sich dem anschließen. Und was auch noch zu erwähnen ist, es ist kein Einzelfall. In Spiegel Online war zu lesen, momentan ermitteln sind die Staatsanwaltschaft an drei Wahlkreisen dran, wo Wahlbetrug offensichtlich oder der Verdacht im Raume steht, teilweise sehr herb sogar. Und man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass diese Sachen in anderen Ländern vorkommen, in der Dritten Welt oder in Russland oder China. Gott, die marschieren halt ein, die brauchen keine Wahlen. Aber nein, und das ist dem Bürger anscheinend noch nicht bewusst. Und was mir wie gesagt stört, ist, dass auch die Presse hier immer gesagt hat, naja, das ist doch nicht so schlimm, der Namensdreher. Weil sie nicht begreifen, dass, und das ist eigentlich der eigentliche Skandal, die Stadt hat den falschen Wahlzettel wissentlich in Umlauf gebracht. Und da gibt es das Strafgesetzbuch, Paragraph 107a in Verbindung mit 108a, wer wissentlich etwas macht, und es war wissentlich, das wurde vom Gericht auch festgestellt, vom Verwaltungsgericht. Das geht nicht. Ja? Und es erfolgt keine Konsequenz draus. Und das ist, wo man ist machtlos, man fühlt sich ohnmächtig und man muss sich dann nicht wundern, wenn die Bürger sich abwenden und nicht mehr zur Wahl gehen. Und dann haben sie im Endeffekt das erreicht, dass eine kleine Gruppe weiterhin immer an der Macht bleiben kann, weil sie die Bürger so dermaßen frustriert haben, dass sie sich gar nicht mehr für interessieren. Und um das zu verhindern, kann ich hier nur alle Bürger aufrufen, lasst euch nicht frustrieren, geht zur Wahl und wählt die Partei. Ja?
Okay, wir werden nachher gleich noch weiterreden über das Gerichtsurteil. Da gibt es auch noch ein paar Fragen, die ich dazu hätte. Aber vorher spielen wir noch mal Musik, und zwar diesmal Musik, die unser Gast selber mitgemacht hat, nämlich The Slaves of the Burning Seconds. Herzlich willkommen zurück bei der Plattform bei Radio Free FM. Hier im Studio ist der Tobias und unser Gast heute ist Axel Wilhelm von Die Partei aus Neu-Ulm. Und wir haben gerade über die OB-Wahl gesprochen, über die Anfechtung und die Klage dagegen und über das Urteil. Was mich noch interessieren würde, wie genau hat der Richter das denn jetzt eigentlich begründet, dass die Klage abgelehnt wurde? Was war die Urteilsbegründung?
Die Urteilsbegründung war, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, mir liegt ja das schriftliche Urteil noch nicht vor. Das heißt, Sie werden, denke ich, sich auch sehr Zeit lassen, weil die Verhandlung hat immerhin doppelt so lange gedauert, wie sie eigentlich veranschlagt war. Und wenn man zu so einer Verhandlung geht, man sieht, eine Dreiviertelstunde ist veranschlagt, da hat man schon das Gefühl, na, eigentlich ist das Ding schon entschieden. Und er hat sich dann auch versprochen, er meinte dann, ja, Sie wissen schon, Sie haben die Kosten der Gegenseite, aber Sie haben es darauf angelegt. Nein, Sie haben es ja, da hat er sich dann irgendwie so verhaspelt und dann war mir eigentlich schon klar, dass das eigentlich von vornherein schon, ja, dass da recht wenig Chancen besteht. Was allerdings irritierend ist, weil während der Verhandlung hat man Akteneinsicht bekommen. Und da hat man die Unterlagen vom Landratsamt, also auch die Unterlagen von der Stadt bekommen. Es wurde am letzten Tag wurde noch ein Schreiben, das angeblich vom 26. März stammt, dass die Stadt es vorher geprüft hat. Das waren die Angaben von der Stadt. Das wird halt so hingenommen, ob das so stimmt. Ich meine, ich kann jedes Datum auf den Zettel schreiben. Aber es wurde mit Tippex gearbeitet. Es wurde selbst der Beruf des Oberbürgermeisters wurde nachträglich geändert. Das heißt, der Herr Nürnberg wusste anscheinend selber nicht, was er von Beruf ist, weil er hat Rechtsanwalt angegeben, was genauso unzulässig ist, weil er Oberbürgermeister ist. Aber es war ihm vielleicht in dem Moment entfallen. Und also selbst der Oberbürgermeister wusste es nicht, wurde danach, so wie es vor Gericht vorgetragen wurde, vom Herrn Bullinger darauf hingewiesen. So wie ich vom Herrn Nager darauf hingewiesen wurde, dass meine Angabe Geschäftsführer nicht zulässig ist. Das heißt, der Herr Nürnberg wurde darauf hingewiesen, ich wurde darauf hingewiesen, nur der Herr Kröger wurde nicht darauf hingewiesen. Dann stellen wir uns schon die Frage, warum? Und da kommen wir zu dem Punkt, und das ist, was ich vorher noch ausführen wollte. Wenn dieses Urteil bestehen bleibt und wenn die Strafantrag auch von der Generalstaatsanwaltschaft Memming zurückgewiesen wird, ist es ein ganz klares Signal an die bestehende politische Kaste. Nämlich, wir können es uns in der Zwischenzeit in der Bundesrepublik Deutschland und speziell in Bayern erlauben, die Wahlgesetze ein wenig aufzuweichen, die Vorschriften so ein wenig anzutasten, dass wir damit durchkommen. Weil im Gegenzug, und das ist die Frage, die gestellt werden muss. Was wäre gewesen, wenn dieser Herr Nürnberg die Wahl verloren hätte? Und wir reden hier von 100 Stimmen Unterschied. Und es war klar, dass es knapp wird. Dann hätte dieser Herr Nürnberg mit der gleichen Begründung, wo ich die Klage, beziehungsweise zuerst die Wahl angefochten habe, danach Klage eingereicht habe, mit der gleichen Begründung, die absolut zulässig war und auch richtig war, wie der Richter selbst festgestellt hat, hätte er Einspruch und Klage erheben können und dadurch eine Neuwahl erzwingen. Und insofern muss ausgeschlossen werden, dass solche Gedankenspiele stattfinden. Und deshalb muss diese Wahl wiederholt werden. Deshalb muss es rechtliche Konsequenzen geben, damit man das Wahlrecht schützt und kein Einfluss darauf genommen werden kann. Weil das ist der Anfang vom Ende. Und wie gesagt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Das ist ein bekannter Satz und das sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich habe eine Verantwortung meinen drei Kindern gegenüber, nicht nur dass sie was zu essen haben, sondern dass sie auch in den Staat reinwachsen, wo sie sagen können, ja, hier fühle ich mich wohl und hier geht es gerecht zu. Und nach dem Krieg haben ja die Nachfolgegeneration, die Eltern gefragt, warum habt ihr damals nichts getan? Und da war die wunderbare Ausrede, wir konnten nichts tun. Ja, wir waren alle epileptisch veranlagt und uns hat es den rechten Arm hochgerissen. Wir waren alle erkrankt an Nerv und Geist und ich weiß es nicht, was die Entschuldigungen waren. Ich kann zu meinen Kindern gehen und sagen, Kinder, ich habe es versucht. Ja. Nehmt alte Zeitungsberichte, nehmt Wahlplakate, ich habe es versucht. Aber die Masse war eben halt nicht interessiert oder hat sich lustig drüber gemacht. Oder ihnen war es auch egal, weil sie sagen, es ist halt so. Da wird man nichts dran ändern. Und diese Einstellung finde ich sehr gefährlich, weil man kann was ändern. Weil der Souverän ist immer nur das Volk. Aber das haben sie in der Zwischenzeit ja auch vergessen. Und wenn man das Grundgesetz vor sich mal durcharbeitet, wird man feststellen, dass die Rechte, die wir einst hatten, in der Zwischenzeit mitunter nachfolgenden Urteilen so eingeschränkt worden sind, dass wir da auch schon sehr viel verloren haben. Und irgendwann wachen wir auf und können uns nicht mehr wählen. Wären und deshalb, also bevor ich dann doch erschossen werde oder aufgehängt werde oder keine Ahnung, möchte ich doch lieber dann riskieren, dass mein Arbeitsvertrag nicht verlängert wird bei der Stadt, wobei es ja offiziell heißt, es hat nichts mit meinem politischen Engagement zu tun. Gut, möchte ich auch niemals unterstellen, ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, ich würde auch niemals auf den Gedanken kommen, dass deshalb mein Vertrag nicht verlängert wurde. Lag vielleicht an meinem zu starken Engagement. an der Schule, mag sein, aber mein Kind geht auch auf diese Schule und ich möchte schon sicher sein, dass die Schule, wo mein Kind ist, asbestfrei ist und wenn Asbestschäden da sind, dass die auch behoben werden, aber anscheinend ist es auch nicht so wichtig. Ich meine, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit zu sagen, wir lassen die Kinder die Scheiße so lange einatmen, bis wir dadurch dann eben den Raum auch gereinigt haben. Ja, das ist eben so. Aber das ist ein anderes Thema.
Und hast du nicht oft das Gefühl, dass es einfach ein vergeblicher Kampf auch ist, ein Kampf gegen Windmühlen, wie man oft sagt, dass wenn die Gerichte einen eh quasi keine Chance lassen sozusagen?
Nee, er ist nicht vergeblich, gerade aus diesem Grund, weil der Maßstab meines Handelns ist mein Spiegelbild beim Rasieren. Ja? Ich weiß nicht, wie es Frauen machen. Gut, wenn sie Oberlippenbart haben, müssen sie auch vorm Spiegel stehen, sich rasieren. Aber es sind, wie gesagt, dieses Spiegelbild, wo ich mir selber noch mich anschauen muss. Und es sind die Augen meiner Kinder, die Fragen stellen an mich und ich muss sie ihnen beantworten. Und die kann ich, glaube ich, ihnen sehr gut beantworten. Ja, das ist eigentlich der Antrieb, daraus geht. Und das Geile ist, ich meine, ich bin natürlich solchen Menschen extrem suspekt, weil ich nicht korrupt bin. Damit können sie gar nichts anfangen. Jemand, der nicht käuflich ist, der auf diese ordinären Gesellschaftserrungenschaften pfeift, damit können sie nichts anfangen. Ja, weil man ist ja nicht erpressbar. Und insofern, ja, sie tun mir schon ein bisschen leid.
Und was konkret müsste sich denn jetzt ändern? Also wie würdest du es dir wünschen? So wie es jetzt ist, ist es ja, wie erklärt, eben nicht gut in unserem Rechtssystem oder allgemein in der Demokratie. Was konkret müsste sich denn ändern, deiner Meinung nach?
Ja, man müsste die ganzen Ausnahmeregelungen beziehungsweise es verhindern, dass ein Urteil, was hat kürzlich ein Anwalt zu mir gesagt, wir Anwälte wissen, wir haben Gesetze, aber wir können sie dementsprechend hin und her schieben, bis wir das Urteil haben, was wir brauchen. Und das muss aufhören. Und vor allem, es muss der gleiche Maßstab sein. Es muss von der Verhältnismäßigkeit her. Ich meine, wenn man sieht, wie wirklich Hartz-IV-Empfänger geknechtet, geknebelt werden, ja, also bei jedem kleinen Verstoß, wir haben 1,2 Millionen Kürzungen letztes Jahr gehabt, circa. Bei jeder Kleinigkeit wird bei den Untersten und Schwachen wird zugeschlagen mit voller Brutalität. Und bei den Großen hatten wir den Anschein. Und wie gesagt, Fall Hoeneß zeigt es eindeutig, das ist unverhältnismäßig gering. Und dann die Vorteilsnahme, es gibt anscheinend keinen prominenten Bonus, aber offensichtlich gibt es ihn. Und das ist das Gefühl, was in der Bevölkerung immer mehr steigt. Und das ist gefährlich, weil es gibt radikalen Kräften Aufschwung. Und das wollte man eigentlich nicht mehr hier in Deutschland haben. Das haben wir 12 Jahre lang gehabt. Das war zwar ganz witzig so, aber ist jetzt auch mal gut, kann man stecken lassen. Ja? Und das Perfide daran ist, dass es genau diese Leute sind, die heute, also Adolf Hitler wird nicht mehr zurückkommen, der ist tot. Ja, aber man nimmt ihn gern her, um da die Blickrichtung hinzuwenden. Wir haben heute genauso Kräfte, die die freiheitliche Grundordnung dieses Staates gefährden. Und die haben keine braunen Kackhosen mehr an. Nein, die haben Anzüge an. Ja? Und es ist Kapital, es ist Politik und es ist Justiz. Und wenn da die Verknüpfungen zu stark sind, dann riskieren wir die Freiheit. Und dagegen muss von Anfang an klare Linien gezogen werden. Und deshalb ist für mich dieses Urteil aus Memming einfach ein Skandal.
Okay, bevor wir zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen, spielen wir nochmal Musik. Hier gibt's jetzt Aphrodite's Child. Nach diesem etwas eigenwilligen Musikbeitrag, auch ausgewählt von unserem Studiogast, kommen wir jetzt zum Abschluss unserer Sendung hier in der Plattform. Die Titelfrage von unserem Gespräch war ja, ist unser Recht noch rechtens? Ja, was sagst du dazu? Ist unser Recht noch rechtens?
Kommt darauf an, was man unter Recht versteht. Also ich bin der Meinung, dass die Unterschiede in der Rechtsprechung zu groß sind und keine Verhältnismäßigkeit mehr da ist. Wenn man sieht, dass kleinste Bagatelldelikte mit Marihuana die Zukunft von jungen Menschen zerstören können, weil sie da brutal zulangen, speziell in Bayern, und Steuerhinterzieher im großen Stil wirklich so locker davonkommen. Es ist keine Verhältnismäßigkeit mehr. Ich denke, unser Recht ist nicht mehr rechtens, beziehungsweise das Recht als solches ist vielleicht noch rechtens, es wird jedoch unrechtens ausgelegt. Und wenn der Spielraum, der Gestaltungsspielraum von Richtern so hoch angesetzt wird, dass es in einer Hand ist und je nachdem, wie er gerade tickt, das eben umsetzen kann, dann denke ich, ist es sehr gefährlich. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung endlich aufwacht und nicht sagt, naja, interessiert uns nicht, weil scheiße, Deutschland hat gegen Polen 2-0 im Fußball verloren und das wäre mit unserem alten Kaiser-Dingens nicht passiert und so eine Scheiße. Wenn das wichtiger ist, ich meine, jedes Volk hat die Regierung, wo es verdient und sollen sie weiter so machen. Aber wie gesagt, ich bedauere es, weil ich denke, es gibt immer noch viel engagierte Menschen in diesem Land, auch politisch engagierte, und die sollen sich nicht zurückziehen, sondern sie sollen vor allem die Stimme erheben und vor allem die Stimme erheben von Menschen, die selber vielleicht nicht dazu in der Lage sind. Und das heißt für die Schwachen, die Hilfebedürftigen in der Gesellschaft, weil es geht ruckzuck im Leben, habe ich auch erfahren aus eigener Erfahrung, dass man auf der anderen Seite steht. Und ja, das sollte jeder mal durchmachen, solche Erfahrungen, und sich dafür einsetzen. Nicht erst dann, wenn er selber betroffen ist, sondern ein bisschen mehr Anteilnahme. Und dieser kalte Egoismus, der sich immer mehr durchsetzt, vielleicht durch diesen warmen Egoismus ersetzen. Und das, ja, denke ich, ist der Ansatzpunkt, dass man sich zusammentut und einfach aufsteht und Nein sagt. Weil so einfach wäre es, einfach Nein zu sagen.
Okay, das wäre dann auch schon so eine Art Schlusspunkt. Aber zum Schluss haben wir noch ein besonderes Lied, das du uns mitgebracht hast. Da wolltest du kurz noch was dazu sagen, glaube ich.
Genau, das fällt jetzt hier zwar ein bisschen raus, aber es ist ein Lied von meinem Bruder Henrik, dessen gute Freundin Beatrix Schwegler leider verstorben ist am Montag, und mein Bruder ist auch vor 3 Jahren verstorben. Und um die jetzt doch politisch harte Sendung ein wenig liebevoll zu beenden, möchte ich den beiden, die jetzt sicherlich beim Gläsle Wein irgendwo zusammensitzen, das Lied Love Planet von Orang B, von meinem Bruder geschrieben, so als Abschiedsgruß auch für diese Sendung, um hier versöhnliche Worte zu finden, weil es macht man so in Talkshows, dass man sich ein bisschen anblökt, und da tut man ganz lieb miteinander lächeln, und dann lass uns alle jetzt wieder einen Wein trinken, und ich habe alle lieb da draußen, weil die Partei hat alle Menschen lieb, und nicht vergessen, die Partei wählen, weil die Partei hat immer recht. Danke euch. Tschüss.
Tschüss.